möchte jetzt ganz herzlich den Florian Höllerl ankündigen, arbeitet in der Klinik Floridsdorf, er arbeitet in der Klinik Landstraße, mit dem wir auch sehr eng kooperieren. Er ist Leiter der Lipidambulanz dort und ein ausgewiesener Experte, an dem wir uns immer wenden können, wie wir knifflige Fragen haben, auch bei der Primärprävention, Sekundärprävention. Und wenn es derzeit noch um die Verschreibung geht, der PCSK9-Hämmer, die ja den Lipidologen vorenthalten ist, die Verschreibung, werden wir schauen, wie es da weitergeht. Herzlich willkommen und wir freuen uns auf den Vortrag.
Ja, vielen Dank. Ich danke auch sehr herzlich für die Einladung und freue mich, dass ich auch im Rahmen dieser Veranstaltung hier den durchaus, leichteren Teil übernehmen darf als der Kurt Derfler, der ja die Therapie des LP-Klein-As übernommen hat. Da kann ich jetzt aus dem Vollen schöpfen, weil das Jahr 2021 hat, was die Therapie betrifft, durchaus vieles gebracht, was in der Lipidologie an Neuigkeiten. Nun, wir haben, was Statine betrifft, 35 Jahre Evidenz. 1987 war die Markteinführung und danach ist es schrittweise nach unten gegangen. Und Sie sehen hier ganz rechts unten die letzten Leitlinien 2019 mit einem LDL-Ziel von kleiner 55 Milligramm pro Deziliter in der Höchstrisikokategorie. Das heißt, da sind dann doch Herausforderungen da, weil das sehr niedrige Ziele sind. Und da muss man sagen, wie kann man diese Ziele auch erreichen? Und das zeigen uns immer wieder die Daten, dass doch viele Patienten gerade in der Sekundärprävention ihr Ziel doch nicht erreichen können. Nun, die Leitlinien 2019 haben auch ein paar erfreuliche Risikoklassifizierungen oder Reklassifizierungen gemacht. So ist ganz klar natürlich, die manifeste Atherosklerose ist natürlich in der Höchstrisikogruppe drinnen, aber was man auch einfließen hat lassen, ist, dass man den Diabetes sehr genau graduiert hat. Auch hier der Typ-2-Diabetes mit Spätschäden ist auch in der Höchstrisikogruppe zu finden und das ist auch ein wesentlicher Punkt, auch die niereninsuffizienten Patienten. Das heißt, Niereninsuffizienz mit einer GFR von kleiner 30 ist ebenfalls automatisch in der Höchstrisikokategorie zu finden. Und das ist auch noch ein wesentlicher Punkt, auch die FH, die familiäre Hypercholesterinämie, und das sogar nicht nur diagnostiziert, sondern auch suspiziert, das heißt ein isolierter Wert bei einem LDL von größer 190 ist auch hier schon zu finden, dass der Patient automatisch in der Hochrisikogruppe einzustufen ist. Das heißt sicher ein richtiger Schritt, um eben die vielen undiagnostizierten Patienten mit einer FH auch schon rechtzeitig das Augenmerk darauf zu legen. Nun, warum? Das ist hier exemplarisch der Diabetes. Die Lipoproteinpartikelchen sind letzten Endes anders aufgebaut, sie sind kleiner, dichter, sie sind insgesamt wesentlich atherogener und die antiatherogenen Effekte durchs HDL sind weniger ausgeprägt als beim Patienten ohne Diabetes und ebenso ist es bei der chronischen Niereninsuffizienz. Nun, jetzt somit zur eigentlichen Frage, sind Statine eigentlich out? Das war im Titel drinnen. Nun, wenn man so anschaut, die Leitlinien, ganz klar nein. Es steht hier drinnen, Statine sind die erste Wahl, wir sollen sie einsetzen, wir sollen sie aufdosieren, wir sollen relativ rasch ein Ezetimib dazu kombinieren, auch das ist klar vermerkt und auch die PCSK9-Hämmer waren 2019 schon in den Leitlinien verankert mit einer teilweise schönen Klasse 1, teilweise A-Empfehlungen und das Ganze auch mit geringerer Evidenz natürlich auch in der Primärprävention. Nun, Statine, wir verwenden Atorvastatin und Rosuvastatin, das sind die potentesten Statine, sie werden gut toleriert und Sie sehen bei der Initiierung, wenn man mit 10 Milligramm beginnt, kann man sich 35-45% Senkung erwarten. Die Dosissteigerung, die Verdoppelung bringt lediglich ca. 6% zusätzlichen Effekt, manchmal aber mehr Nebenwirkungen und das ist gleichzeitig auch ein Thema, mit dem wir uns im klinischen Alltag immer sehr intensiv auch beschäftigen müssen, Nebenwirkungen und da ist es immer zielführend, wenn man sich anschaut, die Statine sind chemisch unterschiedlich aufgebaut und es ist zielführend, wenn ein Patient ein Statin nicht vertragt, zum Beispiel das Atorvastatin, ist es durchaus vernünftig, die andere Klasse zu probieren, ein Rosuvastatin und das dem Patienten auch so zu kommunizieren, dass das ein anderer Effekt ist und dass dementsprechend nicht automatisch dieselben Nebenwirkungen auch zu erwarten sind. Aufpassen müssen wir auch bei der Niereninsuffizienz. Sie sehen hier, wir haben beim Atorvastatin grünes Licht hier, bis hin eigentlich zur präterminalen oder auch terminalen Niereninsuffizienz. Hingegen beim Rosuvastatin sieht man, dass bereits bei einer GFR von kleiner 60 eine Maximaldosis von 20 nicht überschritten werden sollte, 20 Milligramm, und das Rosuvastatin bei einer GFR von kleiner 30 bereits kontraindiziert ist. Das heißt, Vorsicht mit dem Rosuvastatin und auch bei der Initiierung einer Therapie auch bei älteren Patienten. Ältere Patienten auch immer mit der niedrigstmöglichen Dosis beginnen, dann machen uns die Statine weniger Probleme. Das heißt, Statine, wir brauchen sie sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärprävention. Sie sind insgesamt sicher. Zu beachten, bitte auch ganz wichtig, ich probiere es immer wieder zu erwähnen, ist Simvastatin. Simvastatin hat durchaus relevante Arzneimittelinteraktionen mit Medikamenten, die häufig verwendet werden, vor allem Amlodipin. Da dürfte man eine Simvastatin-Dosis von 20 Milligramm eigentlich sollte man nicht überschreiten und ähnliches auch für Amiodaron. Das heißt, das ist bei uns im Haus aus der Arzneimittelliste auch komplett gestrichen worden. Wir steigen dann um auf Atorvastatin oder Rosuvastatin. Unverträglichkeiten akzeptieren wir definitionsgemäß ab 3 unterschiedlichen Statinen, die nicht toleriert wurden. Und das sind durchaus auch alternative Dosierungsschemata anzuwenden. Das heißt, auch 2-mal pro Woche bzw. jeden 2. Tag ist vernünftig und soll man auch probieren, bevor man von einer Statinunverträglichkeit tatsächlich spricht. Ezetimib möchte ich gar nicht so viel sagen. Was können wir uns erwarten? Circa 20% zusätzlichen Effekt. Das Schöne ist, es gibt mittlerweile Kombinationspräparaten sowohl mit Atorva als auch mit Rosuvastatin, was natürlich für die Therapieadhärenz ganz, ganz entscheidend ist. Fibrate, das war an sich die klassische Domäne der Hypertriglyceridämie. Und die Leitlinien 2019 haben auch hier ganz klar erwähnt, siehe da, Statine sind die erste Wahl bei der Hypertriglyceridämie, nicht Fibrate. Die Fibrate sollen wir erst dann einsetzen, wenn die Patienten unter einer Statintherapie nicht, also zwar mit dem Non-HDL-Cholesterin im Zielbereich sind, allerdings die Triglyceride weiterhin erhöht sind, dann kann man sich überlegen, ein Fibrat zusätzlich zu geben. Da muss man nur aufpassen, Fenofibrat ist zu bevorzugen, das hat weniger Arzneimittelinteraktionen auch und führt zu weniger Rhabdomyolysen im Vergleich zum Betzafibrat. Die Fibrate haben in den Studien keine signifikanten kardiovaskulären Senkungen gebracht, nur lediglich Subgruppen haben profitiert und das Fenofibrat habe ich schon erwähnt und da gibt es aber vielleicht als Blick in die Zukunft einen neuen Mitspieler, der das Ganze nochmal durchmischen kann und da erwarten wir dann die Daten vom Pemafibrat, sind schon gespannt, wie das ausgehen wird. Und damit kommen wir zu Dingen, die uns jetzt seit 2021 Gott sei Dank auch beschäftigen, und zwar im positiven Sinne beschäftigen, nämlich wir haben einen neuen Mitspieler, den wir verschreiben können und verschreiben sollen, auch wenn es möglich ist. Das heißt, Bempedoinsäure wirkt anders als die Statine, ist es ein Prodrug und wird erst aktiviert durch ein Enzym, das in der Muskelzelle nicht vorhanden ist und dementsprechend wirkt es dann spezifisch in der Leberzelle, wirkt dann dort letzten Endes eine Stufe höher, hemmt die ATP-Zitratlyase, was dann abwärts dann sozusagen auch die HMG-CoA-Reduktase hemmt, wodurch dann die LDL-Cholesterinspiegel sinken. Aber wie gesagt, mit dem Unterschied, dass die Muskelzelle enzymatisch damit nicht ausgestattet ist und dementsprechend sind keine muskulären Nebenwirkungen dort zu erwarten, zumindest am Papier. Wie schaut das dann in der Praxis aus? In den Studien sieht man eine schöne LDL-Cholesterinsenkung, die in der Monotherapie an sich sogar zusätzlich zu Statinen gegeben werden kann. Natürlich ausgeprägter ist bei Statinintoleranten, da ist man im Bereich von ca. 20-25%. Das Ganze ist, wenn die Therapie läuft, auch stabil, das ist kein passagierer Effekt. Aber, und das ist sicher für mich das Interessanteste, ist die Kombination. Es gibt auch eine Fixdosis-Kombination in einer Tablette, wo Bempedoinsäure mit Ezetimib gegeben wird. Das ist natürlich bei Patienten mit einer Statinintoleranz interessant und da ist man im Bereich von knapp 40%iger LDL-Cholesterinsenkung, das heißt dort auch, wo potente Statine zu finden sind. Welche Nebenwirkungen muss man sich dabei erwarten? Insgesamt, die Myalgien sind auch tatsächlich in den Studien weniger aufgetreten, also wirklich auf Placebo-Niveau, so wie es zu erwarten war. Was aber auffällig war, ist, dass es sowohl in der Kombination mit Ezetimib als auch in der Monotherapie zu einer Erhöhung der Harnsäurespiegel gekommen ist. Und das ist sicher etwas, was man jetzt auch berücksichtigen muss oder vermehrt auch im Hinterkopf behalten muss, dass er kann eine reversible Erhöhung der Harnsäurewerte machen und das ist natürlich relevant bei Patienten, die vor allem eine Gichtanamnese haben. Das heißt, dahingehend sollte auch die Anamnese hinsichtlich Gift bei uns zusätzlich aufgenommen werden. Das heißt, was macht die Bempeduinsäure? Insgesamt wird sie gerade hinsichtlich muskulärer Nebenwirkungen sehr gut toleriert. Wir können uns in der Monotherapie ca. 20-25% erwarten, aber in der Kombinationstherapie sind es knapp 40% mit Ezetimib. Das heißt, das ist durchaus ein Mitspieler, der unser Spektrum in der Therapie deutlich erweitert hat. Und wir haben einen Regeltext, der sehr entgegenkommend ist. Das heißt, wir können es bei Patienten mit hohem und sehr hohem kardiovaskulären Risiko einsetzen, wenn der Patient vortherapiert war, das heißt nicht als Erstlinientherapie, aber wenn er vortherapiert war mit einem Statin oder das auch nicht toleriert hat. Das heißt, das ist sind ganz vernünftige Kriterien, wo man das tatsächlich einsetzen kann. PCSK9-Inhibitoren können mittlerweile zu den etablierten Therapien, die wir die letzten Jahre schon einsetzen durften. Und wir brauchen sie auch, weil man muss sagen, trotz Hochdosis-Statintherapien gibt es immer wieder Patienten, vor allem FH-Patienten oder versteckte FH-Patienten, die tatsächlich eine intensivere Therapie brauchen. Und da brauchen wir die PCSK9-Inhibitoren als zusätzliche Therapie, die dann zusätzlich eine 60-prozentige LDL-Senkung zur bestehenden Therapie bewerkstelligen können. Nun, es gibt kardiovaskuläre Endpunktstudien, die sind schon relativ lang publiziert, 2017 und 2018, beide wunderbar publiziert, aber das ist nicht nur die Theorie, sie funktionieren auch in der Praxis gut. Das sind die Daten aus unserer Ambulanz und Sie sehen, die Patienten kommen mit immer niedrigeren LDL-Cholesterinwerten auch zu uns und wir können den Großteil in Kombination damit in den Zielbereich absenken. Und das Ganze ist nicht Passagier, auch hier sieht man, über 5 Jahre hinweg zeigen uns die Studiendaten einen anhaltenden Effekt und das ist ganz entscheidend. Warum? Je länger die Therapie geht, desto größer ist natürlich der Nutzen, den der Patient daraus zieht. Das heißt, je länger die Therapie läuft, desto weiter gehen die Scheren auseinander und die Ereignisraten sinken weiter ab. Und im November 2021 haben wir auch Inclisiran jetzt dazu bekommen. Das heißt, auch hier handelt es sich um eine Subkutantherapie, die PCSK9 nicht als monoklonalen Antikörper, sondern auf RNA-Ebene angreift. Und zwar wird hier tatsächlich die Bildung von PCSK9 vermindert bzw. unterbunden. Das Ganze hat den großen Vorteil, dass die Applikation, muss zwar durch Gesundheitspersonal erfolgen, das ist eine Subkutan, nicht als Fertigpen, sondern das ist, muss man tatsächlich mit der Spritze spritzen. Der Vorteil ist allerdings, nach der ersten Dosis hat man nach 3 Monaten die zweite Dosis und dann ist das Intervall alle 6 Monate und das ist natürlich ein sehr guter Zeitraum, nachdem man das gut auch kombinieren kann mit den Arztterminen. Die Studiendaten für das Inclisiran sind so relativ ähnlich designte Studien wie bei den PCSK9-Inhibitoren. Das heißt, es waren alles Patienten oder der Großteil Patienten mit einer atherosklerotischen Erkrankung und es waren vor allem die meisten Patienten, die eine Statin-Hintergrundtherapie hatten. Funktionieren tut das sehr gut. Was kann man sich hier erwarten? Circa 50 bis maximal 55% Senkung des LDL-Cholesterins und auch hier sieht man, dass das dauerhaft ist. Und auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Die Nebenwirkungsrate ist ähnlich wie bei den PCSK9-Inhibitoren auf Placebo-Niveau. Der Vorteil ist sicher beim Inclisiran die zweimal jährliche Gabe dann in der Langzeittherapie, was natürlich für die Adhärenz ideal ist. Eine ca. 55-prozentige Senkung vom LDL-Cholesterin. Die Nebenwirkungen, wie gesagt, im Placebo-Niveau-Bereich. Und, das ist sicher der Nachteil noch, wir haben hier noch keine kardiovaskuläre Endpunktstudie vorliegen. Die läuft noch. Das wird noch ein bisschen dauern. Wir gehen davon aus, dass es so sein wird, aber den Beweis dafür haben wir noch nicht. Auch hier ist es so, dass PCSK9-Inhibitoren und Inclisiran ist es so, dass es nur eigentlich im sekundärpräventiven Bereich auch erstattet wird. Es gibt für beide gibt's die Zentrumslösungen, das heißt, sie sind beim Inclisiran, Gott sei Dank, gibt es auch eine Erweiterung, dass es jetzt nicht nur endokrinologische, also Stoffwechselzentren sind, sondern tatsächlich auch Kardiologien und Neurologien das auch erst verordnen dürfen. Allerdings steht immer noch dort, dass es mit manifester Atherosklerose, eigentlich steht sogar da, nach einem Ereignis erst erstattet wird. Es gibt aber tatsächlich auch, wenn man das gut argumentiert, kann man mit dem Chefarzt auch verhandeln oder mit der Chefärztin, dass auch im primärpräventiven Bereich bei Patienten mit FH, wie es eigentlich in den Leitlinien steht, auch eine Kostenübernahme erfolgen kann. Und damit komme ich noch zu einem kurzen Blick in die Zukunft. Das hat sich nicht nur viel getan in den letzten Jahren und Monaten, sondern es wird sich noch einiges tun. Hier ist zum Beispiel ApoC3 als sehr, sehr interessanter therapeutischer Ansatz auch wieder mit einigen Ansätzen und Studien vertreten. Allerdings ist das nicht das Einzige. Wir haben auch Angiopoetin-like-3 sowohl als Antisens-Oligonukleotid mit Vupanorsen als auch als monoklonalen Antikörper mit Evinacumab in der Pipeline. Und das sind sehr, sehr spannende therapeutische Ansätze, die auch auf große Teile des Lipidprofils günstige Einflüsse zu scheinen haben. Damit komme ich zu meiner Zusammenfassung. Wir haben die oralen Therapeutika und die Frage ist, brauchen wir Statine noch? Die kann ich ganz klar beantworten mit Ja. Sie sind die erste Wahl. Wir brauchen sie auch als Kombinationspartner. Ich muss das immer wieder betonen, PCSK9-Inhibitoren sind kein Ersatz, sondern in aller Regel eine Kombination für eine Lipidtherapie. Dementsprechend ist es auch ganz wichtig, die Statinunverträglichkeiten wirklich immer gut zu hinterfragen. Ezetimib kann man eben gut dazu kombinieren. Bempedoinsäure mit dem großen Vorteil, dass die muskulären Nebenwirkungen, die ja doch bei bis zu 25% der Patienten mit unter Statintherapie auftreten können, offenbar deutlich besser sind. Und hier ist die Kombination mit Ezetimib sicher ein interessantes Werkzeug, das wir zur Verfügung haben. Und auf der anderen Seite haben wir die Subkutantherapeutika, wo eben die PCSK9-Inhibitoren, also etablierte Therapien, zur Verfügung stehen mit 60%iger LDL-Cholesterinsenkung zusätzlich zur bestehenden Therapie und mit Inclisiran, das eben durch diese interessante Dosierungsintervallmöglichkeit mit der halbjährlichen Therapie auch als Kombinationspräparat natürlich anzustreben, das sicher auch eine tolle Erweiterung darstellt. Und eben, das ist nicht alles, es gibt noch einiges, was uns in Zukunft erwarten wird. Und hier sind da eben ein paar neue Ansätze und eben, wie vorhin auch schon erwähnt, darunter natürlich auch die Antisens-Oligonukleotide für ApoA. Aber entscheidend ist sicher, dass wir das Ganze nicht kurzfristig machen, dass wir das Ganze auch nicht zu spät machen, sondern das Entscheidende ist sicher, dass wir das LDL-Cholesterin langfristig im Auge haben und wir therapieren Patienten nicht, obwohl sie jung sind, sondern wir therapieren Patienten vor allem mit einer FH auch, weil sie jung sind. Und damit bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Danke.
Vielen herzlichen Dank für den tollen Überblick und auch für die schönen Aussichten. Und wenn man vergleicht, wo wir vor 15 Jahren, 20 Jahren standen, zwar schon mit den Statinen, aber sonst relativ wenig, ist es schon ein medizinischer Traum, der da wahr wird, finde ich. Ja. Es gibt eine Frage aus dem Chat, mit der möchte ich gerne beginnen. Und zwar ist es ja immer ein Thema, Statine, Leberwerte, wann, ab welchen Leberwerten soll man nicht mehr beginnen mit Statinen und gleich sagen, man möchte vielleicht eine andere Substanz verwenden zur Prävention?
Ja, es kommt immer darauf an, was ist die Ursache für die Leberwerterhöhung. Das ist natürlich ein relevanter Punkt. Es gibt vor allem im Bereich der Steatosis-Hepatitis, es ist ja nicht so, dass ich dem Patienten deswegen eine Therapie vorenthalten möchte, sondern im Gegenteil, das ist ein Teil der Therapie der Steatosis. Das heißt, da muss man immer auch im Verlauf beobachten. Das heißt, was sicher ein relevanter Marker ist auch im Fall, es ist vorgesehen, dass man die Leberwerte vor Therapiebeginn bestimmt und es ist nach wie vor auch vorgesehen, dass nach circa Leitlinien sagen, je nach Leitlinien zwischen 4 bis 12 Wochen, meistens ist es praktikabel nach 6 bis 8 Wochen tatsächlich die Leberwerte nochmal verlaufs zu kontrollieren, da kann man nicht parallel dazu die Lipidwerte auch schon den Effekt auch verlaufskontrollieren und ein signifikanter Anstieg der GPT ist über das Dreifache des oberen Normalbereichs hinaus. Das ist so der Grenzwert, wo man sagt, wenn das passiert, dann muss man die Statintherapie tatsächlich pausieren, warten, bis sich das reduziert, bis sich das normalisiert und dann ein alternatives Statin im besten Fall beginnen. Das ist so. Also GPT Dreifache vom oberen Normalbereich ist der Grenzwert.
Danke.
Darf ich da gleich anschließen? Als Labormediziner haben wir dann immer die Fragen, was ist mit der CK, welchen CK-Wert sollte ich die Statintherapie überdenken? Wir wissen ja, die CK ist ja dauernd erhöht.
Genau, also die CK ist dauernd, hat auch wieder 100 verschiedene Gründe. Es gibt auch viele Patienten, die seit vielen Jahren erhöhte CK-Werte haben ohne Statintherapie. Dann werde ich nicht, also ist es immer, hat es eine andere Ursache als das Statin. Das ist immer die Frage, gibt es einen kausalen Zusammenhang, ja oder nein? Hier sagt man tatsächlich, man soll den CK-Wert auch vor Therapie einmalig bestimmen. In den Leitlinien ist allerdings dann keine Verlaufskontrolle mehr vorgesehen, es sei denn, der Patient entwickelt Beschwerden. Das heißt, wenn der Patient Beschwerden entwickelt, dann ist es tatsächlich sinnvoll, die CK zu kontrollieren. Ich mache mir an sich keine Gedanken, wenn der CK-Wert unterhalb des Vierfachen des oberen Normalbereichs ist und der Patient beschwerdefrei ist, dann macht mir das keine Sorgen. Wenn das oberhalb ist, dann fange ich an zum Nachdenken und beim Zehnfachen ist für mich so Alarm.
Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen, vielleicht auch aus dem Auditorium hier? Wir haben mittlerweile 106 Teilnehmer im Webinar. Auch hier sind auch ein paar, 10, 15 Teilnehmer auch vorhanden. Wenn dem nicht so ist, dann herzlichen Dank noch einmal.